SRF 3.
Der Mann mit Hut scheint gefasst. Bei Antiterror-Razzien in Brüssel sind der Polizei weitere Terrorverdächtige ins Netz gegangen. Die Abschiebung läuft. Die griechischen Behörden schieben eine größere Zahl Flüchtlinge in die Türkei ab. Maximo Leadsänger Mick Jagger auf Kuba.
Hola, Kuba!
Estamos muy felices de tocar para ustedes.
Die Rolling Stones begeistern 500.000 Menschen auf der Insel. Und das Wetter ist nicht besonders erfreulich. Morgen gibt's Regen und Wind. Im Osten und Süden hat's am Vormittag noch etwas Sonne. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Für Brüssel geht mit dem Osterwochenende eine dramatische Woche zu Ende. Bei den Terroranschlägen vom Dienstag sind 31 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 300 sind zum Teil schwer verletzt worden. In der Nacht auf Freitag und gestern hat die Polizei nochmals verschiedene Hausdurchsuchungen durchgeführt und einzelne Personen festgenommen. Langsam scheinen die Identitäten der Attentäter festzustehen. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Wer ist der Mann rechts auf der Fotografie, welche drei Männer auf dem Flughafen Brüssel unmittelbar vor dem Anschlag zeigt? Die beiden schwarz gekleideten Männer links sprengten sich bei den Anschlägen selber in die Luft. Aber der Mann rechts mit dem Hut und der beigen Jacke war seither auf der Flucht. Nun schreibt die belgische Tageszeitung Le Soir, dass dieser dritte Attentäter am Donnerstagabend gefasst worden sei. Bestätigt ist dies noch nicht, aber ein Indiz für die Richtigkeit dieser Aussage könnte sein, dass die Behörden gestern die Terrorwarnstufe auf die zweithöchste Stufe runtergesetzt haben. Bestätigt ist hingegen nun auch offiziell, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen dem Anschlag in Brüssel und demjenigen vom November in Paris gibt. Die Staatsanwaltschaft gab die Identität des Selbstmordattentäters links auf der erwähnten Fotografie bekannt. Er spielte auch eine wichtige Rolle bei den Anschlägen in Paris. Er hatte unter falschem Namen eine Wohnung gemietet, welche für die Vorbereitung der Paris-Anschläge wichtig war. Zudem wurden seine DNA-Spuren auch auf mehreren Bomben gefunden, die in Paris verwendet wurden. Er gilt als der eigentliche Bombenbauer der Anschläge in Paris und Brüssel. Mit diesem Puzzlestück fügen sich die Brüssel-Attentäter und die Paris-Attentäter zu einem Bild von unterdessen 18 Figuren zusammen. Die meisten sind Franzosen oder Belgier und viele kämpften im Irak oder Syrien für den Islamischen Staat. Zu dieser Gruppe gehören auch die Brüder El Bakraoui. Der eine sprengte sich als Selbstmordattentäter am Flughafen in die Luft, der andere in der Metro. An diesem Brüderpaar hat sich in den letzten Tagen auch eine Regierungskrise entzündet. Ausgelöst hat diese der türkische Präsident Erdogan. Er gab am Mittwoch bekannt, dass sein Land einen der beiden Brüder an der Grenze zu Syrien festgenommen und ausgewiesen hatte. Im letzten Sommer war das. Und dass sein Land auch die belgischen Behörden darüber informiert habe. Doch scheinen einzelne Stellen in der belgischen Verwaltung dies nicht mit der notwendigen Dringlichkeit behandelt zu haben. Der Mann konnte untertauchen. Damit stellt sich die Frage, ob dieser Anschlag auch auf das Versagen der Regierung zurückzuführen ist und hätte verhindert werden können. Nun soll eine parlamentarische Untersuchungskommission diese Fragen klären. Im Wissen darum, dass hier Fehler begangen wurden, haben der Innen- und der Justizminister auch bereits ihre Rücktritte eingereicht. Der Premierminister hat diese allerdings zurückgewiesen. Eine wirkliche Regierungskrise kann sich das Land zurzeit nicht auch noch leisten. Die politische Aufarbeitung kommt erst noch und dann werden sich Land und Regierung ganz viele weitere unangenehme Fragen stellen müssen. Zum Beispiel, wie sicher die belgischen Atomanlagen sind. Denn der Antiterrorbeauftragte der EU hat heute in einem Interview vor einem Hackerangriff auf belgische Atomanlagen gewarnt. Terroristen könnten so die Kontrolle über die Schaltzentrale eines AKWs übernehmen.
Und wir bleiben gleich noch in Brüssel, Valerie Wacker. Da gibt es einen Aufruf an die Bevölkerung.
Die belgischen Behörden haben an die Bevölkerung appelliert, aus Sicherheitsgründen auf die Teilnahme an einem für morgen geplanten Gedenkmarsch für die Opfer der Attentate durch die Brüsseler Innenstadt zu verzichten. Innenminister Yann Jambon äußerte Verständnis für den geplanten Marsch des Schweigens. Er warnte jedoch, die Polizei brauche die Kapazitäten anderweitig und bat, von einer Teilnahme abzusehen. Auch der Brüsseler Stadtpräsident schloss sich dieser Bitte an. Die griechischen Behörden haben damit begonnen, die in Idomeni an der Grenze zu Mazedonien gestrandeten Flüchtlinge in andere Lager im Landesinneren zu bringen. Wie die Polizei erklärte, wurden dazu 20 Busse bereitgestellt. Allerdings haben laut Schätzungen des griechischen Fernsehens RTE erst rund 600 der etwa 12.000 Flüchtlinge in Idomeni von diesem Angebot Gebrauch gemacht. Viele weigerten sich, das Lager zu verlassen. Derweil nimmt der Zustrom von Migranten aus der Türkei nach Griechenland offenbar ab. Laut den griechischen Behörden kamen heute noch 78 Menschen an. Am Freitag waren es noch 161 gewesen. Im zentralafrikanischen Land Kongo-Brazzaville gibt es Widerstand gegen die Wiederwahl des langjährigen Präsidenten Denis Sassou-Nguesso. 4 unterlegene Kandidaten hätten die Bevölkerung zu friedlichen Demonstrationen aufgerufen, berichtet die Agentur AFP. Die Kandidaten machten geltend, die Wahl vom vergangenen Sonntag sei manipuliert gewesen. Sassou-Nguesso ist seit 1997 Präsident von Kongo-Brazzaville. In der kommenden Nacht werden in der Schweiz und den meisten europäischen Ländern die Uhren um eine Stunde vorgestellt. Wegen der Sommerzeit schlägt es um 2 gleich 3 Uhr. Die Nacht auf Ostersonntag ist also eine Stunde kürzer. Dafür gibt es bis zum 30. Oktober eine Stunde länger Abendsonne, wenn diese dann scheint. Und damit zum Wetter. Heute Nachmittag bleibt es sonnig und mit 14 Grad mild. Morgen ziehen Wolken auf und am Nachmittag treibt der Wind Regenwolken übers Land. Die Temperatur erreicht noch 10 Grad. Im Süden und im Osten ist es noch etwas länger freundlich.
Info 3 Abend.
Hello Kuba. Mit diesen Worten sind die Stones gestern in Kuba aus dem Flugzeug gestiegen. Und dann hat die britische Rockband losgelegt. Etwa 500.000 Menschen strömten herbei, wollten bei diesem historischen Gratiskonzert in der Hauptstadt Havanna dabei sein. Historisch darum, weil Rockmusik auf Kuba lange verpönt gewesen war. Revolutionsführer Fidel Castro hielt sie für ein Symbol des Kapitalismus. Doch jetzt ist alles ein bisschen anders in Kuba. Michael Castricius war für uns am Konzert dabei.
2 Stunden und 10 Minuten hatten die Rock-Dinosaurier schon im Land der Polit-Dinosaurier gespielt. Da fehlte nur noch dieses. Der berühmteste Gitarrenriff des Keith Richards, der unverwechselbare Aufschrei des rebellischen Mick Jagger, die Hymne an die ewige Jugend. Endlich kam es als letzte Zugabe. Los Rolling brachten in dieser lauen karibischen Nacht Havannas Sportgelände zum Kochen. 500.000 Menschen sollen da gewesen sein. Genau weiß das niemand. Schließlich gab es keine Eintrittskarten, alles gratis. Keine Verkaufsstände, keinen Kommerz. Rock puro. Ihre überschwänglichen Reaktionen fassen viele Kubaner in je einem Wort zusammen. Historisch, einzigartig, fantastisch, super, cool, unerwartet, wunderbar. Die 18-jährige Studentin Taibel, noch außer Atem, aber ausführlicher. Zuvor war der Besuch des US-Präsidenten. So viel passiert plötzlich auf einmal, eine Überraschung nach der anderen. Wir wissen gar nicht, was als nächstes kommt. Ich hätte nie gedacht, dass das passieren würde. Jetzt hoffen wir auf mehr, dass mehr Bands wie die Rolling Stones kommen. Barack Obamas Visite war wichtig für die Geschichtsbücher. Los Rolling waren es für die Seelen. Die Rolling Stones haben die rote Tür des sozialistischen Kuba aufgerissen. Maximo Leadsänger Mick Jagger, 72 Jahre alt, Urgroßvater, aber fit wie der sprichwörtliche Turnschuh, sagte nicht viel, hielt keine Rede wie Obama im Gran Teatro. Ihm reichten wenige Worte. Spanisch gesprochen, mit hartem Akzent. Schließlich war er mal mit der Nicaraguanerin Bianca Jagger verheiratet, heute eine Menschenrechtsaktivistin. Vor vielen Jahren war es schwierig, unsere Musik auf Kuba zu hören, aber jetzt sind wir hier, spielen für euch in eurem schönen Land. Ich glaube, endlich ändern sich die Zeiten. Die Rolling Stones haben da mehr ins Rollen gebracht als als dem Politbüro lieb sein mag. Denn ihr Konzert, schreibt ein kubanischer Blogger, brachte eine Epidemie von Freude und Selbstvertrauen. Ein neues Lebensgefühl, also viel mehr als only Rock'n'Roll.
Auch an diesem historischen Stones-Konzert auf Kuba wurde garantiert geflirtet und das bringt uns zur nächsten Story. Frühlingszeit ist Flirtzeit. Anders als früher wird heute nicht nur am See, im Straßencafé oder in den Bars geflirtet, sondern auch und viel via Smartphone. Apps wie beispielsweise die Dating-App Tinder weisen enorme Wachstumsraten aus. Trotzdem verdienen die Besitzer kaum Geld damit. Wirtschaftsredaktor Andi Lüsche.
Freitagabend vor einer Turnhalle irgendwo im Grossraum Bern.
Ja, muss sauber.
18 junge Leute treffen sich zum Unihockey-Training. Gut, die Hälfte von ihnen hat schon einmal Tinder oder ähnliche Apps benutzt. Online-Flirten scheint für die jungen Männer Anfang 20 ganz normal zu sein. Sie gehören zu den weltweit 60 Millionen aktiven Usern, die Tinder und weitere Flirt-Apps zählen. Einer der Unihockey-Spieler erklärt, wie Tinder funktioniert.
Du kannst kommen immer verschiedene Fotos. Wenn dir eine gefällt, kannst du ihr ein Herzchen geben. Oh, schau, das wäre jetzt eine für dich zum Beispiel. Wenn sie näher das Interesse an dir hat, dann bekommst du eine Meldung, dass ihr ein Match habt, sozusagen. Und dann könnt ihr miteinander verschreiben.
Nach einem letzten Blick auf mögliche Matches gehen die Unihockeyaner offline und beginnen mit dem Training. Während sie dem weißen Ball hinterherjagen, tüfteln am Tinder-Hauptsitz in Los Angeles schlaue Köpfe an neuen Marketingstrategien. Denn bis heute verdient die beliebte App kaum Geld. Nur gerade 10% aller Online-Flirter nutzen die Premium-Version von Tinder, die gegen eine Gebühr einige Extras bietet. 90% zahlen nichts. Und auch der Versuch, die Gratis-Version mit Werbung zu finanzieren, ist bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Obwohl die Akzeptanz bei den Usern durchaus da wäre.
Ja, das ist wie überall. Wo hat man heutzutage keine Werbung? Denn von dem her ist man sich daran gewöhnt. Eigentlich, das würde mich nicht gross stören.
Warum verdient Tinder mit Werbung nicht genug Geld? Auf dem Online-Markt gibt es nahezu unbegrenzt viele Werbeplätze. Und so kommt es, dass viele Unternehmen nicht in einem einzelnen App werben, sondern einen Werbepool buchen. Ihre Werbung erscheint dann auf verschiedenen Internetseiten und Apps. Das steigert die Reichweite. Tinder, das in den Bereich Erotik gehört, wird aber oft von diesen Pools ausgeklammert, weil die Unternehmen Angst um ihr Image haben. Zudem ist Werben in Apps noch in den Kinderschuhen. Die Unternehmen sind sehr zurückhaltend. Kein Wunder, dass Tinder kaum vom Fleck kommt. Die Muttergesellschaft verdiente letztes Jahr knapp 155 Millionen Franken. Das sind gerade mal 2,50 Franken pro User. Zurück zur Unihockey-Mannschaft. Die hat ihr Training inzwischen beendet. Heute hat sich keiner zu einem Tinder-Date verabredet. Aber vielleicht trifft ja jemand eine tolle Frau im Ausgang.
Das war Info 3. Wir haben Wichtiges von diesem Ostersamstag zusammengetragen. Online gibt es uns unter srf.ch/news. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.